Herzlich willkommen an der Hydrogen Bar, eine neue Folge eures Lieblingspodcasts aus der schönen Welt des Wasserstoffs. Wir begrüßen euch wieder an unserer gemütlichen Bar und hier neben mir sitzt wie immer auf seinem gemütlichen Barhocker der Johannes.
Ja, grüß dich Martin. Hallo, freut mich, dass wir uns wieder hier treffen, hier zu unseren fröhlichen Wasserstoffthemen.
Am späten Sonntagabend jetzt hier
genau,
zur Aufnahme.
Dann haben wir uns extra noch freigeschaufelt.
Jawohl, genau.
Einigen Terminproblemen. Aber wir haben gesagt, wir müssen uns auf jeden Fall treffen, weil wir wieder interessante Neuigkeiten entdeckt haben in der Welt des Wasserstoffs.
Wobei diese Neuigkeiten jetzt, wenn ich das mal so jetzt formulieren darf, Johannes, das ist jetzt nichts, wovon man jetzt sagen würde, oh Gott, das habe ich ja noch nie gehört. Das ist ja ein wahnsinnig bahnbrechender Ansatz, aber es ist ein interessantes Thema. Und könnte für die Zukunft interessant sein.
Ich muss sagen, ich habe schon zum ersten Mal so richtig gehört, weil im Prinzip habe ich mir immer gedacht, das ist doch totaler Schwachsinn, dass du deinen Wasserstoff in der eigenen Garage produzierst. da gab es zwar immer wieder mal diese Ideen, Diskussionen, sowas, keine Ahnung, man kann sein Elektroauto in der eigenen Garage laden mit der Solaranlage, warum kann man da nicht Wasserstoff herstellen? Aber letztendlich haben mich ja eigentlich immer gedacht und was ich auch öfters gehört habe, das ist komplex, es ist gefährlich, man braucht einiges an, also was heißt, es ist halt in der Hinsicht gefährlich, wenn du da so ein Heimding hast, und es wird nicht ordentlich gewartet und dann kommt da Wasserstoffgas. Das ist halt was anderes, wie wenn du da irgendwie so eine Ladestation hast. Absolut. Wenn da ein Fehler ist, dann gibt's halt einen Kurzschluss, dann fliegt die Sicherung raus und das Ding ist abgeschaltet. Das war nicht so schön, aber der fliegt nicht dein Haus um die Ohren. So ungefähr.
Ja. Man muss vielleicht fairerweise dazu mal sagen, wir sprechen ja über ein Forschungsprojekt. Wir sagen euch, liebe Hörerinnen und Hörer, noch immer nicht, worum es geht. Wir sprechen über ein Forschungsprojekt, wo jetzt, wenn man sich das alles so durchliest, offensichtlich solche Aspekte wie Wirtschaftlichkeit, Wirkungsgrad und so weiter jetzt nicht unbedingt im allervordersten Vordergrund stehen, wenn ich das mal richtig interpretiere, sondern es eher erstmal um die Machbarkeit geht, wie es ja wahrscheinlich bei so Forschungsprojekten auch der Standard ist. Von so einem Forschungsprojekt ist auch ein bisschen viel verlangt, wenn da jetzt plötzlich irgendwie auf die Effizienz und die Ökonomie jetzt geschaut werden soll. Aber es geht, so habe ich das jetzt verstanden, primär jetzt erstmal drum, die Machbarkeit zu analysieren, aber trotzdem dann anwendungsnah. Also das ist jetzt nichts, was eine Elfenbeinturmforschung ist, sondern schon natürlich anwendungsnah.
Ja, und wobei, ich habe das schon so verstanden, dass es da letztendlich auch in gewisser Weise um, vielleicht auch eher im zweiten Schritt, um Effizienz geht und vor allem auch Günstigkeit. Weil gerade wenn ich natürlich den Wasserstoff in meiner eigenen Garage erzeuge, dann habe ich da irgendwie so Kleinanlagen im Prinzip, wo ich mir das einfach nicht leisten kann, dass sie die gleiche Komplexität haben wie irgendwie so eine 2 Megawatt-Anlage oder sowas.
Ja.
Weil natürlich, quasi so ein Wasserstoffsensor kostet halt das Gleiche, ob er jetzt groß ist oder klein. Aber natürlich, im ersten Moment geht es halt wirklich darum, kriegt man das überhaupt hin, dass es funktioniert und dass es auch nutzbar ist. Ja, und dann irgendwann kommt natürlich der Punkt, dass es auch effizient sein muss.
Genau. Jetzt vielleicht mal kurz zu den Randdaten.
Genau, ab und zu können wir das auch mal sagen.
Also es geht um ein Forschungsprojekt, das an der Frankfurt University of Applied Sciences läuft. Das ging tatsächlich schon im Jahr 2020 los, wenn ich das richtig verstanden habe. Am Institut für Mechatronische Konstruktion und Technische Mechanik an der Frankfurt UHS trägt den Namen H2-Compress-Verdichterstation für den Wasserstoff, beziehungsweise den Namen Smartes Tankgerät für Wasserstoff. Und worum es geht, das hast du ja schon skizziert, letztendlich soll es möglich sein oder soll eine Anlage kreiert werden, um in der eigenen Garage, vielleicht irgendwann im eigenen Keller oder sonst wo im privaten Haushalt aus Strom, der durch eine Photovoltaikanlage zur Verfügung gestellt wird, wie sie ja mittlerweile sehr, sehr viele Menschen auf ihrem Dach haben, eben nicht nur verwendet werden soll, um damit vielleicht ein Batteriefahrzeug zu laden, so wie sie jetzt auch schon sozusagen Stand der Technik ist, sondern eben in der Garage, im Keller oder wo auch immer, dann wirklich selbstständig Wasserstoff zu erzeugen und dann möglicherweise ein Brennstoffzellenfahrzeug oder ein Wasserstoffverbrennerfahrzeug oder was man immer dann auch haben wird, zu betanken und zu betreiben damit. Und auf der anderen Seite, wenn man vielleicht kein Wasserstofffahrzeug hat, vielleicht seine Heizung damit zu schüren.
Genau, und Ziel ist halt wirklich da, den in gewisser Weise geschlossenen Kreislauf zu haben. Also Photovoltaik auf den Elektrolyseur und dann Elektrolyseur auf einen Verdichter und dann wirklich die 700 Bar zu haben, um das Auto auch auftanken zu können. Und das ist natürlich jetzt ja schon ein bisschen was an Komplexität, wenn man sich denkt, wie aufwendig die Wasserstofftankstellen sind und wie teuer die auch sind, wo es im Prinzip ja auch darum geht, das auf 700 Bar hochzubekommen. Da hat sich diese Uni oder diese Fachhochschule schon einiges vorgenommen.
Man hat natürlich den riesigen Vorteil, man muss ja nicht wie an einer öffentlichen Wasserstofftankstelle jetzt möglichst schnell und möglichst effizient betanken, sondern man kann natürlich, so wie es ja auch beim Laden von Batteriefahrzeugen, wenn man die eben halt bei sich zu Hause in der Garage lädt, wenn man vielleicht noch nicht mal eine Wallbox hat, sondern wirklich da einfach ganz klassisch an die Steckdose ansteckt, dann dauert es ja auch, jetzt auf Deutsch gesagt, ewig, Johannes.
Ja, das stimmt natürlich.
Und so ist es natürlich hier mit dieser Tankstelle auch. Es gibt ja wirklich in der privaten Anwendung überhaupt nicht die Notwendigkeit, jetzt innerhalb von 5 Minuten hier den Tank voll zu bekommen. Sondern es macht ja auch nichts aus, wenn dieser Kompressor sozusagen die ganze Nacht da vor sich hin tuckert und das Auto am nächsten Morgen dann die 700 Bar erreicht hat, ist es ja auch okay. Und insofern ist natürlich auch dadurch die Komplexität jetzt im Vergleich zu einer öffentlichen Wasserstofftankstelle, wo man ja eben schnell betanken möchte und das bedeutet dann, es gibt hohe Massenströme und das bedeutet wiederum, man muss das Gas eben vorkühlen und dann wirklich halt mit großer Leistung verdichten, beziehungsweise muss große Hochdruckspeicher vorhalten, um dann einen Großteil der Betankung vielleicht durch Überströmen schon lösen zu können. Und das ist hier natürlich alles nicht notwendig.
Ja, das stimmt natürlich. Das vereinfacht es auch. Ein wird da wirklich beschrieben, dass es in gewisser Weise auch darum geht, den Verdichter viel einfacher zu gestalten und dadurch viel der Komplexität rauszunehmen. Gerade jetzt in der zweiten Phase von dem Projekt. Ich glaube, in der ersten Phase ging es eher um die theoretische Machbarkeit, also wird untersucht, da gab es auch nur 40.000 Euro Fördermittel, was ja wirklich nicht viel ist. In der zweiten Phase, da wurde jetzt von 500.000 Fördermittel gesprochen, um wirklich so eine Art ersten Prototypenaufbau zu bauen.
Ja, man merkt auch, es soll in Richtung Senkung der Kosten und Senkung beziehungsweise Verringerung der Komplexität gehen daran, weil aktuell als Elektrolyseur ein PEM-Elektrolyseur verwendet wird, der zwar eine hohe Stromdichte aufweist, so wird da hingewiesen drauf, aber eben doch diese teuren Edelmetalle Platin und Iridium einsetzt oder nutzt. Und deshalb soll in einem weiteren Schritt, um auch da, wie gesagt, eben halt kostenmäßig besser dazustehen und auch bezüglich der Komplexität, soweit es irgendwie geht, zu verringern, von der PEM-Elektrolyseurtechnik weggegangen werden hin zu einer alkalischen Elektrolyse, die es ja schon seit Jahrzehnten im Endeffekt gibt, die entsprechend auch ein Technology Readiness Level erreicht hat. So soll dann auch das Ganze eben halt robust gemacht werden und günstig.
Ja, was denkst du da eigentlich, weil letztendlich geht es ja darum, das an die eigene Photovoltaikanlage anzuschließen. Und was ich gehört habe, ist, dass diese alkalischen Elektrolyseure ja in gewisser Weise den Nachteil haben, dass sie nicht so dynamisch gefahren werden können.
Genau.
Jetzt, wenn ich da die Photovoltaikanlage habe und die Wolke geht über das, über die Photovoltaikanlage, dann ist ja eigentlich wieder der Punkt, dann müsste ich doch eigentlich einen PEM-Elektrolyseur da reinsetzen. Außer ich baue dann nochmal eine Batterie obendrauf und sage, die gleicht es nochmal ein bisschen aus.
Aber dann und irgendwann ist der Keller voll. Ja, genau. Nee, das ist tatsächlich ein Punkt, den ich mich auch gefragt habe. Ich meine, gut, selbst wenn jetzt da eine Wolke sich vor die Sonne schiebt, das ist jetzt trotzdem wahrscheinlich jetzt kein hochdynamischer Prozess, könnte ich mir denken. So eine gewisse Schwankungsbreite wird jetzt auch die alkalische Elektrolyse wahrscheinlich abkönnen. Aber tatsächlich, die Alkalischen, die sind eigentlich ja dafür ausgelegt, quasi halt tagelang und wochenlang halt stur vor sich hinzutuckern und da in aller Seelenruhe quasi ihren Wasserstoff zu erzeugen. Und das widerspricht eigentlich diesem Einsatzgebiet in so kleinen Anlagen, wie man sie zu Hause hat, weil die möchten natürlich eigentlich diese konstante Last, wie gesagt, was ja am ehesten eigentlich erreicht wird, wenn man ja sozusagen die Anlage halt möglichst groß baut, sodass die diese kleinen Schwankungen gar nicht mitbekommt.
Ja, ein Vorteil von diesem Elektrolyseur ist aber, dass der auf hohen Drücken läuft. Also ich habe da was gelesen von 70 Bar, wo der Wasserstoff schon rauskommt. Und das, ja, soll dann auch dazu führen, dass eben der Wasserstoffkompressor einfacher sein kann, weil man natürlich dann sich die sozusagen die erste Verdichterstufe anscheinend schon spart. Aber natürlich, von 70 Bar muss man dann trotzdem noch auf 700 Bar hochkommen.
Und trotzdem wird ja kein Weg dran vorbeiführen, diesen Wasserstoff dann auch in irgendwelchen Flaschen erstmal
Genau.
zwischenzuspeichern. Ja, insofern stellt sich dann schon die Frage, wenn man, wie du es jetzt wirklich gesagt hast, wenn man auch noch vorm Elektrolyseur jetzt noch einen Batteriespeicher braucht, um die Photovoltaik zu puffern und dann nach dem Elektrolyseur noch einen Wasserstoffspeicher hinstellt, um den Wasserstoff zu puffern, dann hat man halt in 0, nix dann trotzdem eine wahnsinnig komplexe Anlage, was man ja eigentlich gerade nicht haben wollte.
Ja, gut, man könnte natürlich sagen, der Wasserstoff, der geht einfach ins Erdgasnetz.
Ja.
Und wenn das Auto dranhängt, dann geht er ins Auto. Wenn es nicht dranhängt, dann ins
Ja.
Erdgasnetz.
Aber dann hat man halt wieder
Aber
meistens wahrscheinlich das Glück auch, dass das Auto immer dranhängt, wenn es gerade keinen Wasserstoff gibt.
genau. So wird es sein.
Ja, genau.
Also es ist natürlich auch so, wahrscheinlich tagsüber ist man in der Arbeit so ungefähr
Ja.
oder beim Einkaufen oder unterwegs und dann abends hängt es dran und da scheint die Sonne nicht mehr, dann passt es mit
Ne.
der Photovoltaikanlage auch nicht überein. Aber ja, das ist dann natürlich ein Betriebsproblem, wo
Ja.
man irgendwas überlegen muss.
Wo ich mich dann immer frage, Johannes, das kann ich tatsächlich schlecht beurteilen, ob du das vielleicht besser beurteilen kannst, wie entscheidend dann wirklich diese Frage ist, weil das wird hier in diesen News ja relativ prominent tatsächlich auch rausgekehrt, dass das jetzt hier quasi das ist, wo gerade jetzt die Entwicklungen und die Forschungen hingehen, ob man da jetzt eine alkalische Elektrolyse hat oder eine PEM-Elektrolyse, ob das wirklich im Vordergrund steht, weil diese Problematik, die wir jetzt gerade hier besprochen haben, dieser zeitliche Versatz und die Pufferwirkung beziehungsweise die Speicherwirkung, die man braucht, ob das nicht die viel größeren Probleme sind und ob es dann nicht vereinfacht gesagt unterm Strich egal ist, ob dann PEM oder ein alkalischer steht, weil die anderen Probleme viel größer sind.
Ja, das kann gut sein. Also ich denke auch, dafür ist es natürlich jetzt notwendig, dass da mal so ein Prototyp aufgebaut wird und dass man es wirklich ausprobiert. Weil man kann sich es natürlich schön durchdenken jetzt und irgendwelche Modelle machen und dann sagen, wie wird sich denn jetzt irgendwie die Wolken, wie verhalten die sich? Aber ja, ich habe da so ein ähnliches Gefühl jetzt. Ganz würde da nicht widersprechen. Andererseits wäre es vielleicht da auch interessant, vielleicht wirklich mit Leuten zu sprechen, die da involviert sind, weil die haben sich natürlich auch was gedacht dabei.
Ja,
Und
klar,
natürlich, es ist schon charmant, wenn du sagst, du kannst da zu Hause auftanken. Und weil das ist ja eigentlich auch der große Vorteil man dem Elektrofahrzeug, dass du in gewisser Weise dir das sparst, da irgendwie zu Tankstellen zu fahren, wenn du jetzt zu Hause und in der Arbeit laden
klar.
kannst.
Ja.
Und wenn man das replizieren kann und sagen, ja gut, das macht man im Wasserstoffauto genauso, ist natürlich ein Komfortgewinn. Auf der anderen
Ja.
Seite ist natürlich wiederum die Frage, brauchst du den Komfortgewinn, wenn du wirklich in 3 Minuten auftanken kannst?
Ja.
Unter der Voraussetzung, dass es genug Wasserstofftankstellen gibt, natürlich.
Ja.
Aber ja, das
Ja.
sind ganz, ganz, also wirklich so grundsätzliche Fragen in gewisser Weise auch.
Ein zweiter Punkt, der mir noch aufgefallen ist, es wird auf diesen möglichen Use Case verwiesen, eben auch Wärme. Wir haben es schon angesprochen, also es wird sowohl eben auf diesen Anwendungsbereich Betankung von Fahrzeugen verwiesen, aber dann auch die Erzeugung von Strom und Wärme im Winter. Und wenn man sich jetzt so den üblichen Winter, zumindest jetzt gerade noch, wie es in 15 Jahren ausschaut, wissen wir ja alle nicht, das dreht alles völlig durch, aber zumindest in der aktuellen Situation anschaut, Die Photovoltaikanlagen, die wir hier in Deutschland haben, die sind im Winter nicht besonders effizient in gewisser Hinsicht, beziehungsweise die erzeugen nicht viel Strom.
Ja.
Und ist es dann wirklich sinnvoll, diesen wenigen Strom zunächst in Wasserstoff zu verwandeln und dann wieder sozusagen aus dem Wasserstoff dann Wärme zu erzeugen? Mhm. Weil ich bin normalerweise ja kein Freund dieser Wirkungsgrad-Diskussion. Du weißt das, das haben wir ja schon oft genug diskutiert. Aber in dem Fall, diese überschaubare Menge an Strom, ist es da nicht sinnvoller, die, soweit es irgendwie geht, eben halt direkt als Heizungsenergie zu nutzen,
ja,
und nicht erst diesen Umweg über die Elektrolyse und dann möglicherweise noch über die Rückverströmung, über die Rückverströmung in der Brennstoffzelle dann noch zu nutzen. Gut, das wird jetzt wahrscheinlich nicht passieren. Aber dass man es dann sozusagen in die Gasheizung schickt, ist doch dann wahrscheinlich die zweitbeste Lösung.
Ja, also ich denke mir auch, das wäre vor allem dann was, wenn man sagt, man wandelt es im Sommer um und speichert es dann weg für den Winter. Und die Frage ist dann natürlich auch, wie groß muss da so ein, ja, so ein Speicher dann aussehen?
Ja, genau. Und dann hat man wieder einen riesen Speicher. Genau.
Ja. Ja, gut, also das so vom Prinzip her macht es natürlich Sinn, dass du sagst, du hast da wie früher damals, also noch Erdölheizung gab oder was war das, Heizöl, du hast den Tank im Keller.
Ja.
Und statt dass der Tanklaster kommt, füllst du den halt im Sommer mit deinem Elektrolyseur auf und im Winter baust es wieder ab, so ungefähr. Ja. Das ist schon charmant, aber die Frage ist halt wirklich, wie groß müsste da dein Wasserstofftank ausgelegt werden? Das könnte man sich mal überlegen, aber ich denke, da braucht man schon einiges.
Ja.
Außer man hat jetzt irgendwie halt so ein Null-Energiehaus oder sowas.
Ja, aber du brauchst trotzdem halt auch einen hohen Druck, weil wenn du das bei niedrigem Druck speicherst, dann hast du... Dann
wird's noch mal größer.
So ein Zeppelin hast du da in nichts voll quasi und dann schwebt über deinem Grundstück so ein Zeppelin, der mit Wasserstoff gefüllt ist. Das ist vielleicht auch
das
ganz
lustig.
Das ist
vielleicht eine Idee. Statt dass du Erdtanks baust, hast du Ballone.
Ja, es gibt ja durchaus diese Anwendung, so Ballonspeicher, aber die ist jetzt für den Privathaushalt, glaube ich, nicht wirklich geeignet. Ja. Und dann ist halt auch die Frage, wenn du da wirklich bei hohem Druck speicherst, du brauchst dann eine wiederkehrende Prüfung von diesem Tank. Du musst den monitoren, du musst auf seine Druckzyklen achten und so weiter und so fort. Also das macht es dann schnell komplex.
Ja, und jetzt sind wir ja eigentlich schon bei dem Thema mit der Sicherheit. Was sagst du denn dazu? Weil, also grundsätzlich würde ich mir schon denken, alles, was im Haushalt ist, ist halt im Prinzip aus den Augen, aus dem Sinn.
Ja,
so ungefähr. Genau. Also, so ist es. Keine Ahnung, wer macht irgendwie die Überprüfung seiner Kabel bei der Mehrfachsteckdose
oder sowas. Genau.
Zu Hause. Das macht ja niemand mehr. Und genauso, wenn du dann diesen Elektrolyseur da stehen hast, gut, vielleicht musst du den einmal im Jahr irgendwie überwachen, aber das geht ja dann auch nur, wenn der irgendwo registriert ist und so weiter. Ja. Und vielleicht macht das dann der Kaminkehrer mit, aber da habe ich mir schon gedacht, wie potenziell gefährlich ist es? Also gerade, dass es da Leckagen gibt oder was auch immer, wenn das Ding nicht ordentlich gewartet wird.
Ja, das ist, glaube ich, tatsächlich ein nicht zu vernachlässigendes Risiko, weil die Erfahrung lehrt ja auch, sobald du sowas jetzt in die Hände von Privatleuten gibst, so doof das dann ist. Ich meine, jeder Mensch an und für sich ist das jetzt nicht dumm, sondern ist wahrscheinlich einigermaßen schlau, aber die Masse macht es dann halt einfach aus. Mhm. Und die Erfahrung lehrt ja, sobald halt Technik in den Händen von Privatleuten ist, kommt es ja immer dazu auch, dass einer dann rumschraubt quasi oder einer denkt so, ich bohre da jetzt mal mit der Bohrmaschine rein und schau mal, was da drin ist und so weiter. Da wird ja alles Mögliche gemacht. Und wenn du dann wirklich, ich würde mal sagen, die größte Gefährdung geht wahrscheinlich dann wirklich halt von diesem großvolumigen Speicher mit hohem Druck aus. Weil wenn da jetzt irgendjemand auf die Idee kommt, so, ich möchte jetzt ein Bild hinhängen und muss leider ein Loch in den Tank reinbohren dafür, dann, der steht dann noch im Keller. Also das ist nicht zu unterschätzen. Das muss man, glaube ich, sagen.
Ja.
Das ist jetzt bei den Batterien jetzt auch nicht. Da ist
ja, genau, da sollte auch man so, auch nicht reinbohren.
Also, und das ist ja jetzt wahrscheinlich auch mit der Grund, warum es dann sowas wie den Nageltest und so weiter gibt bei den Akkus, bei den Batterien, selbstverständlich. Aber ist bei Wasserstoff jetzt auch nicht zu unterschätzen. Ja. Das muss man auch sagen.
Wobei, also nur um Gerüchten vorzubeugen, der Nageltest ist nicht dafür ausgelegt, dass du nachweist, dass Nägel durch Batterien geschlagen werden können.
Okay.
Weil eine Batterie kann trotzdem brennen.
Ja.
Genau.
Schlag keine Nägel in eure Batterien.
Genau. Und auch nicht in den Wasserstofftank. danke.
Ja, genau.
Die wichtigste Message dieser Episode.
Ja, ja, wir sind auch, ihr habt das schon gemerkt, liebe Hörerinnen und Hörer, wir sind so ein bisschen am Spekulieren und am Rätsel und am Diskutieren über diese Technik. Die hat sicher Vor- und Nachteile. Und insofern ist das, glaube ich, sehr interessant, mal hier sich wirklich Hochschulzeit oder akademisch diesem Thema zu nähern und sich das wirklich im Detail anzugucken. Und insofern ein sehr interessantes Projekt, was eben ja auch schon eine Zeit lang läuft, seit 2020. Mhm. Ich bin gespannt, was rauskommt.
Ja. Wir auch, also oder ich auch. Ja. wir schauen mal, dass wir da an dieser Sache dranbleiben. Ja. Vielleicht können wir auch mal irgendwann jemanden finden, da aus dem Projekt und mit dem direkt sprechen. Das wäre vielleicht auch interessant.
Ja, aber für heute, Johannes, würde ich sagen, wir lassen unsere Hörerinnen und Hörer jetzt auf dem Weg, sich selber ein Bild zu machen, beziehungsweise jetzt selber hier zu rätseln.
Genau.
Und wenn ihr mit uns diskutieren wollt, liebe Hörerinnen und Hörer, über diese Episode, dann schreibt uns gerne an unsere E-Mail-Adresse kontakt@hydrogenbar.de. Vielleicht habt ihr Meinungen zu dieser Technologie oder vielleicht haben wir auch was übersehen und ihr schreibt uns, ja, es ist doch völlig klar, dass das das Beste der Welt ist, dieses Konzept. Das könnte ja auch sein.
Ja.
Und dann meldet euch bei uns.
Genau. Und wir freuen uns natürlich, von euch zu hören. Und auch wenn ihr neue Themen oder auch irgendwie was drumherum hört, lasst es uns gerne wissen.
Ansonsten hören wir uns in der nächsten Woche wieder für eine neue Folge des Hydrogen Bar Podcasts. Wir freuen uns, wenn ihr am nächsten Mittwoch wieder einschaltet. Wünschen euch eine schöne Woche, eine schöne Zeit. Macht's gut. Bis bald.
Bis bald.